ERF Plus. Das Gespräch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Wer in den sogenannten sozialen Medien unterwegs ist, der braucht eine ganz schön dicke Haut. Bei manch einem Kommentar stehen einem die Haare zu Berge. Da werden Menschen übelst beschimpft, bedroht, gemobbt und verurteilt. Auch im echten Leben reibt man sich manchmal die Augen. Feuerwehrleute und Sanitäter werden bedrängt oder sogar körperlich angegriffen. Wo bleibt der Respekt im Umgang miteinander? Da könnte man glatt verzweifeln oder man sucht sich einen kompetenten Gesprächspartner zum Thema Respekt, zum Beispiel einen, der gerade ein Buch dazu geschrieben hat. Tim Niedernolte ist mein Gast heute. Hallo, herzlich willkommen, Tim.
Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Tim, du bist eigentlich Moderator, du hast Sportsendungen moderiert, Nachrichten für Kinder und Erwachsene. Aktuell präsentierst du das ZDF-Magazin Hallo Deutschland. Dein erstes Buch drehte sich um das Thema Wertschätzung, dein zweites hat den Titel Respekt. Sind das beides Themen, die mit deiner Arbeit zu tun haben?
Auch, aber nicht nur, weil ich bin nicht nur Moderator, sondern in erster Linie natürlich Mensch. Und als der erlebe ich eben auch das, was du gerade in dieser Anmoderation schon angerissen hast. Nicht nur, aber auch eben, dass das fehlt. Respekt, Wertschätzung, der Blick für den Nächsten oder die Nächste. Und ich sowohl in der Arbeit, aber vor allen Dingen auch im Umgang mit der Gesellschaft, im Privaten, wenn ich durchs Land reise, merke, Mensch, da geht doch eigentlich so viel mehr. Und wenn wir alle ein bisschen respektvoller miteinander umgehen würden, auch im Netz, im Internet, dann wäre nicht nur mein Leben einfacher und glücklicher, sondern das von ganz, ganz vielen, wenn nicht sogar allen.
Ja, das heißt, öfter mal, du hast ja auch solche Meldungen dann zu verkünden, wenn wieder irgendwelche Sanitäter bespuckt, geschlagen worden sind. Rollst du dann innerlich mit den Augen und denkst, boah, das kann doch nicht wahr sein?
Ja, innerlich, manchmal äußerlich, so gut es geht. Und das ist natürlich alles, das Buch ist ja auch die Summe dessen, ja. Je öfter ich solche Meldungen auch professionell, also beruflich verkünden muss und darf oder soll, desto mehr mache ich mir natürlich einen Kopf, weil ich durch meinen Job als Journalist und Moderator natürlich viel, viel mehr nochmal mitbekomme, den ganzen Tag über in der Redaktion, in meinem Umfeld. Und das natürlich dann auch damit dazu beigetragen hat, zu sagen, Mensch, ich schreibe nochmal ein neues Buch, weil ich so viel jetzt mitbekommen habe, sowohl persönlich als auch durch die Medien, in den Medien, da muss doch was zu ändern sein.
Wie kannst du denn bei deiner Arbeit als Moderator Respekt zeigen? Du hast eben vom Augenbrauen hochziehen gesprochen. Wie kannst du denn das für dich in deinem Job umsetzen, Respekt zu zeigen anderen Menschen gegenüber?
In erster Linie sieht man das, glaube ich, gar nicht. Also zumindest jetzt nicht du oder andere Hörer und Hörerinnen als Zuschauer, weil Respekt zeigen in meinem Job geht dann los, wenn ich auf das Gelände vom ZDF fahre oder mich auf den Weg dahin mache, mit dem Bus dann zum Mainzer Lerchenberg hoch in diesem Fall. Wie behandle ich den Pförtner? Grüße ich den? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Habe ich vielleicht für die Kollegin oder den Kollegen in der Kantine ein nettes Wort, der den ganzen Tag dahinter der Maske steht und auch in diesen Corona-Zeiten ganz andere Bedingungen zu meistern hat? Wie nehme ich den Kabelträger wahr oder die studentische Aushilfe, die dafür sorgt, dass ich nicht stolpere, dass ein Wasserglas in der Nähe steht oder die Moderationskarten gedruckt sind? Das hat für mich auch was mit Respekt zu tun, wahrzunehmen, dass da ein ganz, ganz großes Team ist und mit dafür sorgt, dass wir alle gemeinsam eine Sendung machen, für die ich nun mal den Kopf hinhalten darf oder manchmal auch muss, aber wir alle das gemeinsam machen. Und in der Sendung selber ist es dann natürlich manchmal gar nicht so einfach, Respekt zu zeigen, aber ich versuche das durch die Art und Weise, wie ich die Worte auswähle, wie ich an Themen rangehe, dass ich versuche, so gut es geht, immer auch beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, mich nicht auf eine Seite stelle, nur weil ich vielleicht persönlich eine andere Meinung habe als das, was die Neutralität vorgibt, die journalistische Objektivität, mich auch immer wieder zu hinterfragen und auch nicht zu schade zu sein, nachzuhaken, nachzubohren und mich nicht mit Schlagzeilen zufrieden gebe. Das ist für mich übrigens ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man hinter die Kulissen guckt, Zwischentöne zulässt, schwarz und weiß zulässt, ist natürlich schwierig, ja, wenn man 30 Sekunden hat für eine Anmoderation, das ist nicht wirklich viel für ein komplexes Thema. Wie schaffe ich es dann doch als Moderator, die ganze Wahrheit, so gut es geht, auf den Punkt zu bringen?
Ja, und eine Antwort war für dich, statt 30 Sekunden schreibe ich mal ein ganzes Buch. Ich meine, du bist gut beschäftigt, Familienvater, du jettest zwischen Berlin und Mainz hin und her. Gab es da für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, also jetzt muss ich ein Buch dazu schreiben, irgendwie so ein Auslöser?
Ja, es gab vor allen Dingen einige Punkte, wo ich gesagt habe, boah, nee, jetzt lasse ich das mit dem Buch einfach wieder sein, weil mich das zu sehr stresst und ich die Zeit einfach nicht habe. Also es gab, ehrlich gesagt, jetzt hier unter uns, zwei-, dreimal den Punkt, glaube ich, wo ich gedacht habe, ich lasse es sein.
Also einfach wir haben zwar schon wegen der Menge der Arbeit, wegen der Arbeitsbelastung, oder?
Genau, auch und auch wegen der Kinder. Also unsere Kinder sind 2 und 5 und die waren jetzt auch nicht dauerhaft in der Kita. Irgendwann dann schon durch so ein Vormittags-Notbetreuungsprogramm, dankenswerterweise. Aber bis dahin, das war genau die Phase, in der das Buch fertig werden musste. Und da war genau die Zeit, wo ich in der Woche, wo ich nicht im ZDF moderiere, in Berlin, war eingeplant, von morgens bis nachmittags schreibe ich an dem Buch und schreibe das durch, gemeinsam mit Daniel Schneider, meinem Freund und Co-Autor. Ja, dann kam Corona und dann waren die Kinder zu Hause und da war nichts mit Schreiben.
Ja, super. Stelle ich abends. Mir dieses Homeoffice stelle ich mir super vor. Papi, kannst du mal eben kurz? Nein, ich schreibe ein Buch zum Thema Respekt, halt's Maul.
Kannst du mir mein Buch vorlesen? Nein, ich schreibe selber eins.
Ja, genau. Aber spielt Corona für dich auch eine Rolle beim Buchschreiben? Du sagst gerade so, die Schlussphase war während Corona. Da gab es ja auch so ein paar Situationen, wo es ums Thema Respekt ging in der Gesellschaft. Ne?
Also das Buch ist als solches ein komplett anderes geworden. Also nicht vom Inhalt, nicht vom Thema, aber von der thematischen Ausrichtung, von den Schwerpunkten und auch der Art und Weise der Entstehung, die auch mit ins Buch eingeflossen ist. Der Ursprungsabgabetermin, das kann ich ja hier ruhig mal sagen, das war der 1. April, den hatten wir avisiert, der Verlag und ich und Daniel
Schneider.
Also
mitten in der Corona, in der fiesesten Corona-Zeit.
Genau, das war so die ersten 2, 3 Wochen, wo wirklich dann Beschränkungen waren, Schulen geschlossen waren. Dann hat unser Verlagsleiter vom Bene-Team, der Stefan Wiesner, ein ganz, ganz toller Mensch, sehr, sehr schnell auch gesagt, komm her, wir schieben das auf den 20. April. Ich verstehe das mit den Kindern und so, ihr müsst erstmal die Familien am Laufen halten. Irgendwann war dann Mai anvisiert, dann war es Mitte Mai, es wurde Juni und dann war die finale Ansage immer in Rücksprache mit dem tollen Team. Wenn wir am 15. Juni in Druck gehen könnten, dann wäre das super. Also 2,5 Monate länger. Und das waren genau die 2,5 Monate, in denen die Gastwirte versucht haben, wieder auf die Beine zu kommen, in denen Konzepte hätten erarbeitet werden sollen, aber nie so richtig da waren für Kita, für Schulbetreuung. Das waren die Monate, in denen am Ende sogar noch in Amerika der Fall mit George Floyd passiert ist, der dunkelhäutige US-Amerikaner, der dann quasi durch Polizeigewalt an den Folgen gestorben ist. Tönnies, der Fleischskandal, auch der ist noch mit im Buch gelandet und wäre nie reingekommen, Stichwort Corona, wenn es eben dieses Virus nicht gegeben hätte und wir das wie geplant viel eher zu Ende geschrieben hätten.
War das auch so ein bisschen so, dass du in der Zeit, während du das Buch über Respekt geschrieben hast, so eine stark polarisierende Brille aufgehabt hast und diese, was du jetzt eben mit dem Floyd und diese ganzen Fleischskandalgeschichten, dass man das dann auch anders sieht, wenn man so einen starken Blick auf die Frage hat, was ist eigentlich Respekt?
Jein, also natürlich, wenn man so drin hängt mit dieser Respektbrille in dem Buch, im Schreiben, im Gucken auf die Umwelt, das kann ich jetzt nicht leugnen, aber wir haben immer gesagt, das muss natürlich auch ein Buch sein, was nach Corona lesbar ist, das eben jetzt erscheint im Oktober oder erschienen ist und das muss auch lesbar sein, wenn das Virus weg ist. Wir wussten ja auch damals noch gar nicht, wie lange das bleibt und dass wir jetzt in die nächste Runde gehen und den Herbst und den Winter auch noch mit dem Virus irgendwie schaffen müssen. Wer weiß, wie es weitergeht. Aber das soll natürlich ein längerfristiges Buch sein und da können wir nicht die ganze Zeit nur unter dem stärksten Corona-Einfluss schreiben und nur wegen Lockdown und die Kinder sind gerade zu Hause und nicht in der Kita. Das hätte es verzerrt. Von daher eben auch nein. Ich habe trotzdem neutral drauf geguckt, aber Corona als solches hat natürlich dieses Thema Respekt, oder anders gesagt, durch das Virus, das war wie so eine Lupe oder ist wie so eine Lupe auf unsere Gesellschaft, wie wir mit dem Respekt umgehen. Setzen wir die Maske auf oder nicht? Oder jetzt vor kurzem war es ja auch in den Medien, wie Jugendliche in Hamburg, Berlin, in anderen Großstädten feiern, ohne Abstand, ohne Masken, ohne vernünftige Namen da einzutragen. In der Zwischenzeit wurden ja jetzt auch beschlossen, dass es Strafen gibt, wenn man die Listen falsch ausfüllt. Ja, da waren Tarzan, Mickey Mouse und Batman unterwegs und das ist einfach auch eine Form von Respektlosigkeit, weil man sich nicht um andere schert und das, was die Konsequenzen sind. Und das ist natürlich, da brauchte ich ja nur reingreifen, diese Corona-Phase, um Beispiele zu finden, die ich vielleicht vorher gar nicht so viel gehabt hätte.
Die gar nicht so präsent waren. Auf der anderen Seite waren ja auch ganz viele Beispiele, zum Beispiel wenn geklatscht wurde, wenn irgendwelche Ärzte und Pfleger vorbeigekommen sind oder Leute beschenkt worden sind, Pizzadienst. Genau. Also das waren ja alles auch Beispiele, wo man dann auch ein bisschen sich die Augen im positiven Sinn gerieben hat, oder? Also boah, da ist ja doch Respekt in unserer Gesellschaft, ne?
Absolut, ja. Und für die war und bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar, weil das eben zeigt, wieder einmal, es ist nicht nur entweder oder, es ist nicht nur schwarz-weiß. Ich habe in der Krise gelernt, auch an mir selber neu gelernt, aber auch durchs Beobachten, Da geht schon eine ganze Menge. Wir als Gesellschaft, wir können es doch. Wir kriegen es doch hin, zu gucken, ob der ältere Nachbar oder die Nachbarin vielleicht mal meine Hilfe braucht. Über Monate hat man sich vielleicht gar nicht interessiert für den, der 3 Stockwerke höher wohnt oder tiefer. Aber jetzt plötzlich, durch die Berichterstattung in den Medien, durch das Wissen, was das Virus macht und auch für Einschränkungen mit sich bringt, da wurde nachgefragt beim Nachbarn, Jugendliche, wo es immer heißt, naja, die Null-Bock-Generation, ja, die sitzen nur vor ihrem Computer und chillen und so. Das waren die ersten, die innerhalb von 1-2 Nächten Plattformen ins Internet gestellt haben, wo Hilfsangebote geteilt wurden, hochgeladen wurden. Gastronomen, die um ihre Existenz fürchten, sich aber nicht haben unterkriegen lassen, sondern gesagt haben, komm her, mit den Vorräten, die ich noch habe, da mache ich jetzt kostenloses Essen für diejenigen, die in den Krankenhäusern zum Beispiel für unsere Gesundheit sorgen. Also es ist wahnsinnig viel Positives passiert und das hat mich natürlich auch inspiriert zu sagen, okay, es funktioniert ja. Bis zu den Momenten, wo dann eben die Gegenbeispiele auftraten und auch die nicht durch Corona bedingt waren natürlich und ich gemerkt habe, es geht noch viel, viel mehr und wir müssen das ändern, aber eben diese Positiveffekte, diesen Rückenwind nutzen als Beispiel, genau. Ja, es funktioniert.
Ja, also ist auch noch viel Luft nach oben. Tim, du bist ja sportmäßig unterwegs als Reporter, also lange schon gewesen, das ist so ein bisschen dein Thema und im Sport, Fußball speziell, Stichwort Respekt, spielt ja da auch eine ganz große Rolle. Wie siehst du, das hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Also mal weg von Corona, es gab ja vorher schon Drohungen gegen Schiedsrichter bei Jugendspielen und solche Geschichten. Wie nimmst du das wahr? Hat sich da was verändert in Sachen Respekt bei den Menschen?
Ja, würde ich schon sagen. Ich kann das natürlich nicht in allen Fällen jetzt empirisch nachprüfen oder diese Mühe kann man sich jetzt nicht in allen Punkten immer machen, aber allein, wo du das gerade angesprochen hast, Stefan, die Gewalt gegen Schiedsrichter, sei es im Jugendbereich oder im Amateurbereich, dass sogar Spiele abgesagt worden sind, dass ganze Ligen gestreikt haben, wegen der Gewalt an Schiedsrichtern, die das hobbymäßig machen, die halt einen kleinen Aufwandspauschale bekommen, das eher fürs Benzingeld reicht, die sich da Wochenende für Wochenende morgens auf den Platz stellen oder nachmittags sich beleidigen lassen, teilweise sogar verprügelt werden. Da denke ich mir schon, wie kann das sein? Und das gab es früher so nicht. Natürlich kriegen wir alle mehr mit von diesen Fällen, weil die ja durch die sozialen Medien viel, viel weiter und schneller transportiert und verbreitet werden. Aber diese Fälle von Gewalt gegen Schiedsrichter, das war ein Punkt, wo auch der DFB, wo die verschiedenen Verbände, die Fußballverbände im Land gesagt haben, wir müssen hier ein Zeichen setzen, wir müssen auf die Stopptaste drücken, so geht das nicht weiter. Das ist aber nicht nur in den unteren Ligen so. Also ich habe diesen Job für Sky und Premiere damals 6 Jahre gemacht, das ist jetzt schon auch ein paar Jahre her. Da hatte ich natürlich einen sehr, sehr professionellen Blick auf die Szene und war jedes Wochenende in der Bundesliga unterwegs. Ich kann das jetzt nicht sagen für die 70er Jahre und auch nicht für die letzten 1,5 Jahre, aber das sehe ich natürlich auch als Fan am Fernseher. Wie oft wird sich nach einem nicht so großen Foul am Boden gewälzt, ja? Manuel Neuer, den ich sehr, sehr schätze, ja, gerade als Bayern-Fan, der sehr, sehr glücklich ist in dieser jetzigen Phase des Jahres, wie oft der den Arm hebt, obwohl der Ball wohlwissend weder im Aus noch im Abseits noch irgendwo war. Das sind also kleine Gesten und Szenen, die natürlich, man kann sagen, das ist professionell, ja, das ist die Abgezocktheit eines Profis, das muss man haben. Stimmt, aber es ist auf der anderen Seite auch, wenn man es jetzt mal seziert, eine gewisse Form von Respektlosigkeit, ja, weil man natürlich versucht, sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Wenn die das da oben machen, in der Bundesliga, in der Champions League, dann sind natürlich gerade die Jugendlichen, ja, und auch die Kinder, die ja jede Szene adaptieren, die Ronaldo-Tricks und Messi-Tricks perfekt nachspielen können, weil sie bei YouTube-Videos sich das 1000-mal angeguckt haben, die nehmen natürlich auch wahr, wie der Spieler, der Lieblingsspieler in Sachen Fairness mit dem Gegner umgeht oder eben nicht Fairness. Und da denke ich schon, dass da auch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Und ich würde mich freuen, wenn diese Slogans Respect der UEFA, des Europäischen Fußballverbandes, nicht nur immer auf Trikots gedruckt wird, auf die Banden gepappt wird und in wunderbar emotionalen Spots irgendwie durchs Land geschickt wird, sondern wenn der auch wirklich gelebt wird, da wo es drauf ankommt.
Das fängt ja da oben schon an. Du hast eben da oben angesprochen, UEFA, FIFA, da braucht man ja gar nicht hingucken. Hast du den Eindruck, du hast es eben so ein bisschen auch angesprochen, Respektlosigkeit ist ansteckend? Also so nach dem Motto, wenn die das so machen, muss man ja teilweise momentan nur in die Politik gucken. Wenn man sich da negative Vorbilder suchen will, dann findet man die auch. Also nach dem Motto, wenn die so miteinander umgehen, warum soll ich dann noch Respekt zeigen?
Ja, leider ja. Also das ist nicht nur ansteckend, sondern vielleicht auch eine Stufe drunter. Es färbt ab. Also vielleicht auch auf einer nicht immer durch durchdachten Ebene. Also so ein Automatismus, ja, dass sich so da was einschleift im Verhalten, dass man ja jetzt nicht in jedem Kommentar, den man macht oder in jedem Post, den man schreibt oder Internetkommentar, denkt man sich jetzt ja auch nicht jedes Mal, würde Donald Trump das auch so schreiben oder etwa nicht, sondern man hat es so ein bisschen im Hinterkopf, ja, einfach mal einen raushauen, draufhauen, polarisieren, ja, oder auch im Fußball. Man guckt sich unterschwellig was ab. Ich nehme da ganz gerne das Beispiel, auch da habe ich öfter im ZDF drüber berichtet. Wilde Müllkippen ist ja nach wie vor ein Problem in unserem Land, in vielen Städten, auch in ländlichen Gegenden am Wald. Es gibt ja wissenschaftliche Studien dazu, dass dort, wo schon Müll liegt oder wo eine Wand, ein Haus mit Graffiti besprüht ist, dass da sehr, sehr wahrscheinlich noch mehr Müll hinkommt oder andere sich auf der Wand verewigen. Weil das so ein Nachahmereffekt generiert. Na gut, wenn da schon was liegt.
Genau, die negative Vorbildfunktion so ein bisschen. Ne?
Genau, ich kenne nicht das Fachwort, da gibt es extra auch ein Fachwort zu. Okay. Wenn jetzt aber kein Müll da liegt oder die Straße sauber ist, ja, keine Zigarettenkippen da liegen, keine Kaugummis, nicht irgendwie noch ein Tetrapack da rumfliegt, dann ist die Hemmschwelle viel, viel größer, sein Brötchenpapier auch noch dahin zu schmeißen. Weil
ist so ein bisschen, ich merke das beim Straßefegen. Letztens war das die Situation, dass mein Nachbar die Straße gefegt hat und bei uns sah es deswegen richtig blöd aus, habe ich da komm, jetzt muss ich auch mal was tun. Tim, wir sind ja...
War das denn deswegen? Weil du gesagt hast, das ist ein optisches Problem oder eher, was denkt der Nachbar von mir, dass ich mal wieder nicht gefegt habe? Ist wahrscheinlich beides.
Irgendwie so eine Mischung. Ich glaube, es war ein optisches, ästhetisches Problem, um das mal so zu sagen. Tim, aber jetzt eine Frage an dich. Wir sind ja jetzt unter uns, hört ja keiner zu. Du hast dich mit dem Thema Respekt auseinandergesetzt. Ich bin ziemlich sicher, dass du dich ab und zu mal ertappt hast bei Respektlosigkeit. Wann warst du das letzte Mal respektlos?
Wenn ich, je länger ich jetzt nachdenke, desto unglaubwürdiger wird es wahrscheinlich, ne?
Ja,
also am Wochenende, also gegenüber meiner Tochter, als sie was von mir wollte, was ich nicht so wollte und das wiederholten Male, hätte ich sie in dem Moment definitiv netter behandeln können, vielleicht auch müssen. Und gegenüber meiner Frau, die gerade als wir am Wochenende Besuch bei uns hatten, wir haben gekocht, gegessen und ich bin ihr... Ins Wort fallen klingt immer so hart, ja. Also ich habe etwas, was sie gesagt hat, unterbrochen, weil ich in dem Moment ein Gefühl hatte, es ist anders und gar nicht harsch, ja. Normale Stimme und so weiter gesagt, ey, du unterbrichst mich schon wieder. Und das ist schon mal passiert und schon mal und so. Und das ist auch eine Form von Respektlosigkeit, jemanden nicht ausreden zu lassen, weil man meint, schnell was anderes
nachzudenken. Ich weiß ja, was du sagen willst. Ich mache den Satz jetzt mal fertig. Ganz blöde Frage, muss man unbedingt jedem Menschen gegenüber respektvoll sein? Es gibt ja dann durchaus auch, du hast vorhin soziale Medien angesprochen, Menschen, wo man denkt, boah, die sind so respektlos, da kann ich auch respektlos sein. Ist das der Anspruch für dich, zu sagen, jeder hat das verdient, dass ich respektvoll mit ihm umgehe?
Ja, also im Sinne von, das, was du als Zweites gesagt hast, also ich würde nicht sagen, dass man nur, weil jemand mir nicht respektvoll begegnet, dass ich das deswegen auch machen kann. So im Sinne von, okay, wie du mir, so ich dir. Wenn der nicht nett ist, bin ich auch nicht nett. Wenn der mich ankackt, kacke ich zurück. Das gar nicht. Also ich kann ja trotzdem, ich muss mich ja nicht auf dessen Niveau oder Ebene hinunter begeben oder Dinge raushauen, die ich eigentlich gar nicht sagen will oder die nicht gut sind. Das eben nicht. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch per se Respekt verdient hat, weil er in erster Linie ein Mensch ist. Und dass man das nicht weder duldet, noch manchmal toleriert, noch gutheißen kann, auch sogar dagegen argumentiert und sagt, hier ist ein Punkt überschritten, da hast du mich verletzt oder das ist zu viel oder das ist total krass oder ist sogar verboten, was du tust, das bleibt ja unbenommen. Aber das hat nichts mit dem per se Respekt vor dem Gegenüber zu tun.
Kann man das?
Aber ist ein schweres Thema.
Ja klar, deswegen frage ich ja, kann man das irgendwie trainieren, respektvoll zu sein? Du hast jetzt gesagt, du bist sensibel dafür, was deine Tochter angeht, deine Frau angeht. Kann man das tatsächlich irgendwie, was ist so dein Trainingsprogramm für ich werde respektvoller leben?
Also das ist natürlich, man wird ja immer wieder, gerade als Familienvater, als junger Vater, also im Sinne von mit jungen Kindern, komme ich ja täglich in Situationen, wo ich herausgefordert bin, das zu trainieren. Ja? Und ich glaube, wenn man ein paar Mal über die Stränge geschlagen hat oder wieder merkt, da kommt jetzt so eine leichte Genervtheit auf und wenn die Tochter mich das nächste Mal jetzt nochmal in dieser Art und Weise fragt, die mich dann noch mehr auf die Palme bringen könnte, dass ich dann vielleicht eher einmal durchatme oder mir die Frage stelle, ist das jetzt wirklich so wichtig, dass ich das Buch gerade nicht vorlese oder vielleicht doch nochmal am Handy was schreibe oder kurz mal was anderes mache. Das kann man schon trainieren, definitiv. In erster Linie kann man das vor allen Dingen einüben und trainieren, wenn man sich bewusst macht, dass respektvoll sein oder auch wertschätzend oder den anderen irgendwie nicht ganz vergessen, dass das zu einer Art Lebenshaltung werden kann. Also, dass man sich wirklich sagt, mir ist es wirklich wichtig, dass ich, so gut es geht, in meinem Alltag halbwegs respektvoll durchs Leben gehe. Und dann kommt man automatisch in Situationen, wo man merkt, da hat es geklappt oder eben nicht geklappt. Und dann macht man es beim nächsten Mal einfach besser. Ja? Wenn man zum dritten Mal irgendwie beim Bäcker war und vergisst, die Tür aufzuhalten oder mal Hallo zu sagen. Oder ich war jetzt gerade beim Bäcker in Mainz auf dem Weg zum ZDF und dann kam ein Anruf, der auch erwartet war und terminiert war. Ich war aber durch die Schlange im Bäcker ein bisschen später dran und habe dann dem Anrufer gesagt, sorry, ich bin gerade noch beim Bäcker, ich weiß, wir haben einen Telefontermin, aber gib mir bitte 2 Minuten, ich rufe zurück. Und da hat die Kollegin in der Bäckerei gesagt, Mensch, das ist total nett, dass Sie die Stöpsel rausgenommen haben und den Anrufer vertröstet haben. Ich so, ja, warum? Er sagt, Sie sind der Erste, der seit langer Zeit hier aufhört zu telefonieren, während ich ihn bediene. Und das war für mich irgendwie sehr, sehr überraschend, aber das zeigt ja, dass es doch trainierbar ist, weil wenn man das jetzt gesagt bekommt oder ein paar Mal nicht macht oder jetzt dieses Interview hört hier bei euch im ERF, vielleicht macht man es beim nächsten Mal anders. Und so kann man Step by Step seine Haltung hinterfragen, trainieren, um dann irgendwann auch die größeren Entscheidungen idealerweise respektvoll zu treffen.
Ja, ich warte dann auf den Tag, deine Tochter ist noch klein, wenn die irgendwann mal lesen kann und mit dem Buch in der Hand ankommt und sagt, Papa, Respekt bitte, ja.
Respekt, da sage ich, ey, du hier, das habe ich an deinem Schreibtisch geschrieben, unter anderem.
Das hilft
aber. Stichwort Homeoffice, ne? Man musste sich aufteilen, ich habe oft den Kinderschreibtisch genutzt.
Ist auch nicht verkehrt, Hauptsache der Rücken macht mit. Sag mal, Tim, du hast in deinem Buch erwähnst du eine TV-Reportage, die du mit Berliner Obdachlosen gemacht hast, wo du mit denen gesprochen hast. Was hast du denn da gelernt in Sachen Respekt? Das ist ja nun mal eine ganz andere Gesellschaft, wo man sich dann drauf einlassen muss auch. Was haben die dir beigebracht in Sachen Respekt?
Auch das, was ich eben schon erwähnt habe, dass jeder Mensch per se und blanco Respekt verdient hat, weil ich durch die Begleitung von 5, am Ende waren es sogar 7 verschiedenen Obdachlosen in Berlin über fast 2 Jahre lang natürlich sehr, sehr viele Berührungspunkte hatte, wir aneinander gewachsen sind, ich sehr tief drin war in der Szene, auch wenn es das falsche Wort ist, und gemerkt habe, so eines der größten Probleme von Obdachlosen, jetzt in der Rückschau durch meine Reportagearbeit, ist nicht nur irgendwie die Kälte, fehlendes Geld, Suchtprobleme oder ganz schwierige Probleme in der Jugend oder an Weggabelung, sondern da am meisten leiden Obdachlose immer wieder darunter, dass sie nicht als Mensch gesehen werden, respektlos behandelt werden, dass die Menschen durch sie durchgucken. Und das nehmen die wahr und daran leiden die ganz besonders. Die wissen ja selber, dass es ihnen gerade nicht gut geht, dass sie nicht viel Geld haben und vielleicht auch gerade nicht in bester Shape sind oder Form sind. Aber dass sie dann trotzdem immer wieder nur oft wie Dreck behandelt werden, hat mir einer gesagt, oder die Menschen durch einen durchschauen, das tut weh. Und da habe ich eine Menge gelernt, dass man auch ohne ständig eine Münze in den Eimer zu werfen oder ohne ständig jemandem was zu essen zu kaufen oder mal nachzufragen, wie es einem geht, mit einem Lächeln, mit einer kurzen Frage vielleicht dann doch oder mal stehen zu bleiben bei einer Obdachlosen oder einem Obdachlosen, den man vielleicht öfter schon gesehen hat, das kann so viel bewirken für denjenigen, der da auf der Straße sitzt, auf den alle runtergucken. Und das habe ich gelernt, das wieder viel, viel öfter zu machen. Mhm. Weil wenn man über Obdachlose redet, ist ja oft so einer der ersten Sätze, A, keiner muss obdachlos sein in Deutschland, Stichwort Sozialsystem, und B, ich kann nicht allen was geben. Ich kann auch nicht allen was geben, ich gebe auch nicht allen was, aber ich kann allen tendenziell ein bisschen respektvoller gegenübertreten, wie ich sie anschaue und vielleicht auch mal nachfrage. Natürlich, wie es einem geht, habe ich selber eine Hemmschwelle, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kenne die Antwort schon, aber warum frage ich nicht trotzdem mal? Oder Mensch, du schon wieder hier, kann ich dir was Gutes tun? Oder morgen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann reden wir mal. Ja?
Also es geht hauptsächlich darum, die Menschen zu sehen und nicht zu sagen, genau. Ich schmeiß da jetzt 1 Euro rein, dann ist mein Gewissen beruhigt oder so, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil wenn man das, so wie du es gerade formuliert hast, das Wort Respekt, ich habe ja auch versucht, so ein bisschen germanistisch und in der Sprachwissenschaft den Wortstamm, woher kommt das Wort eigentlich, zu ergründen, und war dann in der Bibliothek und habe verschiedene Bücher gewälzt und versucht, mich an mein Germanistikstudium zu erinnern, wie man das nochmal macht und so. Da bin ich sehr, sehr oft auf das Französische, Altfranzösische oder Lateinische respezire gekommen, und das heißt sowas wie Rückschau, Zurückschauen, Rücksicht. Also eher diese zeitliche Dimension natürlich, nach hinten schauen, aus der Vergangenheit lernen, vor allen Dingen aber auch berücksichtigen, Rücksicht nehmen. Respekt heißt jemanden berücksichtigen, auf jemand anderes Rücksicht nehmen. Das ist der ursprüngliche Wortstamm, und der trifft es ja 100%, auch gerade zu dem, Stefan, was du gesagt hast, neben eben jemand wahrzunehmen, zu sehen. Respekt.
Ja. Tim, du bist Christ, du redest auch über deinen Glauben ganz offen, dass dein Glaube dein Leben prägt. Respekt, ist das ein Thema, das in der Bibel vorkommt, das für dich auch irgendwo, wo es da Vorbilder für dich gibt?
Ja, durchaus. Also, wenn ich jetzt mal gerade die Bibel im Geiste durchgehe, vom Alten Testament bis ins Neue, da würde ich sagen, ist schon sehr, sehr viel von Respekt die Rede. Und im Alten Testament oder auch im Neuen gefühlt genauso viel von Respektlosigkeit. Also zu der Frage auch vorhin, ne, ist das schlimmer geworden? Ja, aber nicht nur, denn wenn man in die Bibel schaut, dann haben die Menschen sich damals auch nicht besser verhalten als heute. Ja, die hatten kein Social Media und der Fußballplatz war wahrscheinlich eher noch ein anderes Sportfeld, wenn überhaupt. Aber dass die Menschen sich gegenseitig nicht grün waren, jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht war in vielen Fällen. Ellenbogen, sich bekriegen, bevorteilen, das gibt es seitdem es Menschen gibt und damit auch in der Bibel. Aber das Wunderbare ist ja dann, gerade in der Bibel, also Jesus war ja der Respektmann par excellence, ja, weil der einfach genau das gemacht hat, was wir gerade besprochen haben. Die anderen Menschen sehen, den Nächsten sehen. Das war ja und ist ja die Hauptmessage aus der Bibel für mich, den Menschen wahrzunehmen, ihn lieb zu haben, ihn als ein Ebenbild zu sehen, wenn man so sagt, und nicht zu gucken, was kann der nicht, was hat der gerade schon wieder falsch gemacht oder wo nervt er mich, sondern in erster Linie, das hat Jesus ja vorgelebt, ist ein Mensch und ich sehe ihn so, wie er ist und nehme ihn so mit und das ist gut so. Und versuche dann natürlich hier und da Dinge besser zu machen, zu optimieren, aber in erster Linie ist und bleibt er ein geliebter Mensch.
Genau, und wo du Jesus gerade erwähnst, der hat ja auch zu tun gehabt mit Menschen am Rand der Gesellschaft. Also er hat im Prinzip ja die in Anführungsstrichen wichtigen Leute mehr oder weniger rechts liegen oder links liegen gelassen und hat viel zu tun gehabt mit den Menschen von der Straße, mit Bettlern, mit Prostituierten. Also das ist ja auch ein Bild dafür, was Respekt für einen Christen tatsächlich bedeuten kann, ne?
Ja, und auch unsere Wahrnehmung, ne? Also, wer sind denn die wichtigen oder vermeintlich wichtigen Leute? Natürlich gucken wir immer auf Karriere, auf Status, auf Geld, auf Macht. Aber ist das wirklich so? Das ist auch eine Frage, die ich jetzt mit dem Buch zumindest aufwerfen will, dass unsere Standards in der Bewertung, in der Wahrnehmung vielleicht auch mal überdacht werden müssen. Ist vielleicht nicht derjenige, der sich um Kranke kümmert, der Obdachlose betreut, der in seiner Nachbarschaft der Vorleser ist für Kinder, die jetzt kein gutes Zuhause haben, ist der nicht zumindest genauso wichtig für das Sozialsystem wie jemand, der ganz viel Steuergelder einzahlt oder vermeintlich irgendwie am oberen Ende der Nahrungskette steht? Wie wir machen immer so auch da, wie dieses Schwarz-Weiß, ne? Reich, arm, sozial stark, sozial schwach. Aber ich finde, sozial stark kann auch jemand sein, der laut Statistik eher sozial schwach ist, was das Geld betrifft, weil der vielleicht viel, viel mehr Empathie hat oder Respekt für das Umfeld.
Im amerikanischen Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, the upside down kingdom of God, also das Königreich Gottes, das im Prinzip alles auf den Kopf stellt. Tim, wie kann denn der Glaube dabei helfen, respektvoller mit seinen Mitmenschen umzugehen? Du hast gerade ein paar Sachen aus der Bibel erzählt, wie Jesus mit den Leuten umgegangen ist. Wie hilft dir dein Glaube persönlich dabei, mit anderen Menschen respektvoller umzugehen?
Ja, das eine ist eben wirklich diese Inspiration, das mit dem Vorbildcharakter von Jesus und von Persönlichkeiten, über die Bibel berichtet, von denen zu lernen und zu gucken, wie haben die das gemacht, was sind die Benefits, warum haben die sich so verhalten, vielleicht sogar anders, als ich das normalerweise machen würde und was kam dabei raus. Darauf zu vertrauen, dass es Sinn macht, mit einem liebevollen Blick durch die Welt zu gehen. Und was für mich immer wieder ein Lernfeld ist, ein Lernfaktor, aber auch eine Message, die ich immer wieder mitgenommen habe, ist eben dieses Gebot der Liebe von Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist eine Formel, auf die man ganz, ganz viel immer wieder zurückbrechen kann. Ja, ist das, was ich gerade tue, denke, fühle, vorhabe zu tun, hilft das meinem Nächsten oder schadet es ihm? Würde ich das mit mir selber machen? Nee. Also versuche ich es eben, dem anderen auch nicht anzutun oder der anderen. Und das ist ein Satz im Neuen Testament, der vielleicht sogar noch öfter vorkommt in anderer Form, der mich immer wieder neu herausfordert, aber von dem ich ganz, ganz viel gelernt habe für das Jahr 2020 oder auch 19, hoffentlich auch 21, wie ich mich verhalte.
Ja, du zeichnest jetzt so ein bisschen Idealbild von Christen. Ich habe den Eindruck, während Corona ist vieles ans Tageslicht gekommen, weil da viel Druck auf einmal auf dem Kessel war. Respekt gehört zum Glauben dazu, sagst du. Du erwähnst aber selber auch in deinem Buch Menschen, namentlich einen Ex-Kollegen von dir sogar, die mit ausgesprochener Respektlosigkeit aufgefallen sind, obwohl sie sich als Christen bezeichnen. Jetzt frage ich mal ganz blöd, gibt es dafür eine Erklärung? Oder kann man das als Christ auch anders sehen als du?
Ja, beides, ne? Man kann es wahrscheinlich anders sehen. Ich erwarte nicht, dass jeder die gleiche Meinung hat wie ich. Und die Erklärung ist, definitiv gibt es eine, und die ist ganz einfach, weil wir alles Menschen sind. Ein Christ ist genauso ein Mensch wie ein Nicht-Christ oder ein Buddhist oder Muslim oder Hinduist. Wir sind alle Menschen und wir machen tolle Sachen, haben wahnsinnig viele Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber haben auch unsere Fehler. Und die verliert man leider nicht, nur weil man ein Christ ist oder sich als solcher bezeichnet oder er meint, ganz, ganz toll als Christ zu leben. Durch Corona, du hast es eben gesagt, kam das vielleicht mehr zutage, aber die Tatsache ist ja schon länger bekannt. Ich glaube, manchmal in gewissen Kreisen oder bei manchen Christen ist die leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sich über die Zeit, über die Lebensphase vielleicht so ein bisschen das Gefühl einschleicht, ach, ich bin der Christ, ja. Ich kriege das schon ganz gut hin, deswegen bin ich ja Christ, mit der Liebe, mit dem Respekt, mit der Wertschätzung. Aber leider habe ich in den letzten Jahren, ich war ja auch und bin viel in christlichen Kreisen unterwegs, auch durch Vorträge und Veranstaltungen, immer wieder auch festgestellt, dass es dann doch nicht ein Automatismus ist, auch in christlichen Gemeinden nicht und manchmal sogar besonders in christlichen Gemeinden nicht. Also ich war in vielen Settings, auch Produktionen, TV-Produktionen, wo es ganz gewiss keine christlichen Kreise waren. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass sich da respektvoller miteinander umgegangen worden ist, als es in manchen Gemeinden war, die ich besucht habe.
Jetzt hast du das Thema selber schon angesprochen. Aus eigener Erfahrung kenne ich das. Manchmal ist es ja in christlichen Kreisen so, dass es da so gar so eine gewisse Übergriffigkeit gibt. Also so diese, ich habe das mal persönlich erlebt, so jemand Wildfremdes kommt auf mich zu, ja Bruder Loss, für was kann ich denn mal beten? Wo ich dann so dachte, ich kenne dich nicht, das will ich dir gar nicht erzählen. Oder dass man auf andere Art und Weise übergriffig ist, das hat ja nun mit Respekt gar nichts mehr zu tun. Ne? Ist es irgendwie falsch verstandene Anteilnahme oder was?
Ja, das ist ja oft auch gut gemeint, das will ich ja gar nicht absprechen. Ne? Also wir würden ja beide unterschreiben wahrscheinlich, dass ein Gebet für einen anderen auf jeden Fall erstmal was per se Positives
definitiv
ist. Und,
ja.
Aber es ist eben die Frage, wie gehe ich daran? Und wenn du das in dem Moment als zu eng empfindest oder übergriffig, dann ist das dein gutes Recht und ist ja auch total nachvollziehbar. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Problematik wirklich durch vielleicht eine falsch verstandene oder interpretierte, ausgelebte Nächstenliebe ist oder sein Blick für einen anderen, wir müssen alle ganz nett sein oder der Bruder oder die Schwester, wo man vielleicht manchmal gar nicht weiß, Bruder oder Schwester, muss jetzt irgendwie von mir betreut werden, dass man da vielleicht wieder ein bisschen diese natürliche Distanz oder Herangehensweise hat, die man auch vielleicht einer fremderen Person auf der Straße entgegenkommen lässt. Und ja, zum anderen ist es vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu lange in dem eigenen Setting unterwegs zu sein und dann zu vergessen, wie die ein oder andere Respektspielregel im normalen Alltag eigentlich noch funktioniert.
Ja, also ein bisschen so eine Subkultur, wo man sich selber nicht wirklich reflektiert und denkt, ist doch schön, wie wir miteinander umgehen.
Sag genau, ja, das ist ja auch lösbar, ne? Indem man da, wo man das feststellt, immer wieder auch mal den Finger in die Wunde legt oder einfach den Status quo überprüft und sagt, Mensch, ist das noch alles gut? Oder wenn jemand von außen hier reinkäme, was würde die über uns denken? Ja, und macht das Sinn, so wie wir miteinander umgehen?
Ja, ist aber viel, viel Reflexion und das habe ich in christlichen Kreisen nicht unbedingt überall so erlebt, sondern eher so dieses, wir sind so, wie wir sind, weil das hat Gott uns so mit auf den Weg gegeben und ist doch egal, was andere dazu. Also, ne? Also nicht besonders viel Reflexion. Du sagst jetzt, Leute, reflektiert es mal, guckt euch mal an, wie andere miteinander umgehen, oder?
Genau, also das ist ja ein dauerhafter Prozess im Leben. Ja, das ist in Bezug auf den Glauben so, idealerweise, aber auch in Bezug auf die Gesundheit. Ja, wenn sich über die Jahre vielleicht neue Erkenntnisse in Sachen Ernährung rausstellen, dass man dann auch mal sich hinterfragt, macht das noch Sinn, das, was ich jeden Tag esse oder nicht? Oder kann ich hier was optimieren? Die Art und Weise, wie man sich fortbewegt, wie man reist. Erziehungsfragen haben sich ja auch über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder neu geändert und werden sich auch weiter ändern. Und da ist es ja auch relativ normal, dass man sagt, okay, komm her, das ist jetzt ein neuer Wissensstand, den hatten wir früher noch nicht. Ich versuche da mein Verhalten vielleicht ein bisschen neu anzupassen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, die du angesprochen hast, dass das im Glauben oft nicht passiert. Aber warum eigentlich nicht? Es wäre doch schön, wenn wir uns einfach mit den Entwicklungen, die wir machen als Menschen, wissenschaftlich, geistig auch, wie auch immer, auch wieder immer wieder neu unseren Glauben hinterfragen. Nicht generell an den Wahrheiten zweifeln, aber vielleicht an der Art und Weise, wie wir es leben.
Also ja, die Menschen, ich kann mir vorstellen, dass das oft angstbesetzt ist, weil die Leute dann Angst haben, auf einmal sie schmeißen ihren ganzen Glauben über Bord, wenn es aber in Wirklichkeit nur um bestimmte Riten oder Gewohnheiten geht, ne?
Genau, aber das ist dann wahrscheinlich einer der Punkte, ne? Wie definiert sich Glauben? Am Festhalten von Riten, Gewohnheiten oder Erfüllen idealerweise von Dingen, die ich mir selber mit der Zeit oder die Gemeinde oder Kirche, wo ich bin, auferlegt habe oder schön geredet habe? Oder hat Glauben nicht einfach auch viel, viel mehr wieder was mit Respekt zu tun, dass Gott mich so liebt und respektiert, wie ich bin und nicht, weil ich für Bruder Loss gebetet habe oder als Erster irgendwie jemand begrüßt habe oder dreimal mehr im Gottesdienst war als der Niederneute, der sonntags dann öfter mal gerne bei der Familie ist? Keine Ahnung, also das ist ja die Grundfrage.
Ja. Schönes Thema. Aber Tim, nochmal kurz die Kurve zu deinem Buch. Respektlosigkeit, ich sage mal ganz platt, Respektlosigkeit nimmt zu, Wertschätzung nimmt ab, alles wird immer schlimmer. Früher war alles besser. Du bist jetzt 41, also Anfang 40, da kommt man langsam in das Alter, wo man sowas sagt. Ne? Also früher war alles besser.
Na, weiß ich nicht. Also es gibt ja einmal auch ein Beispiel von Sokrates, ein Zitat am Ende dieser Bibliotheks-Dings, wo er sagt, die Jugend, ich kann das nachher nochmal raussuchen, oder wenn Sie das Buch selber nachlesen, dann werden Sie es finden, wo er sagt, die Jugend von heute ist verdorben. Sokrates, knapp 400 Jahre vor Christus, ja, also 2400 Jahre vor unserer Zeit, sagt, die Jugend ist verdorben. Sie hört nicht zu, sie lässt die Erwachsenen nicht ausreden, interessiert sich nicht für Dinge, ist nur mit sich selber beschäftigt und isst Süßigkeiten. Wo ich nur dachte, warte mal, das wurde vor 2500 Jahren gesagt. Aha, da war auch schon eine Phase, wo die Menschen gesagt haben, früher war alles besser und heute ist schlechter. Ich möchte nicht einer sein, der jetzt hier mit 41 oder 42 sagt, ach ja, früher war alles besser und jetzt geht die Welt den Bach runter. Also ich schreibe Buch ja in erster Linie, um zu sagen, nein, es gibt so viel Positive, sind ja auf einem guten Weg, da geht noch mehr.
Ja, ich wäre stutzig geworden, wenn Sokrates gesagt hätte, die Leute stehen in der Bahn nicht mehr auf für alte Menschen. Aber schön, sehr cooles Zitat, also es hat mich echt überrascht, dass das so alt ist. Trotzdem frage ich nochmal, was gibt dir Hoffnung für die Zukunft? Also wo siehst du Punkte, wo du merkst, wow, jetzt das Thema Respekt, das kommt wieder mehr in den Vordergrund. Wir reden drüber, wir sind reflektierter und vielleicht tut sich da auch was.
Oh, da gibt's ganz, ganz viel. Dass ich mit dir heute hier für die tollen ERF-Hörerinnen und Hörer darüber reden darf, ist so ein Punkt. Ja, ist ein Puzzleteil, dass das überhaupt zum Thema wird. Respekt, hätte ich ja vor ein paar Jahren auch nie erwartet. Dass wir gelernt haben, man muss nicht mehr für jeden Gesprächstermin durchs Land fliegen, sondern man kann mit Videokonferenzen arbeiten. Stichwort Respekt vor der Umwelt, Ressourcen, also Nachhaltigkeit. Nicht immer so viel durchs Land fliegen, sondern vielleicht mal eine Telefonkonferenz machen oder mit der Bahn fahren.
Nur du fliegst ja auch zu deiner Arbeit, ne? Habe ich in deinem Buch.
Nee, nicht mehr.
Ah, nicht mehr.
Ja, Stichwort Respekt und die eigene Nase. Ja.
Okay, sehr cool.
Also das ist auch ein Learning aus dem Buch. Es liegt vor allen Dingen aber auch mit dem Wechsel der Sendung zusammen, dass ich jetzt Hallo Deutschland mache. Die läuft später im ZDF, also kann ich auch später anreisen. Und die Flugreise war in erster Linie dafür da, dass ich nicht am Sonntagabend schon die Familie verlassen musste für 5 Tage oder dann 6, sondern wenn ich geflogen bin morgens um 6, konnte ich noch um 8:30 in Mainz sein oder um 9. Aber trotzdem, das mache ich ja jetzt nicht mehr, ich muss später da sein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, muss ich deswegen trotzdem noch fliegen? Jetzt muss ich zwar auch um 6 Uhr aus dem Haus, aber erst am Montag. Und finde das durchaus legitim, auch zu sagen, okay, dann fliege ich halt weniger und fahre mehr Bahn. Mhm. Ich bin ja selber auch wieder durch das Schreiben des Buches zuletzt immer wieder herausgefordert zu gucken, wo ändere ich was. Ja? Mhm. Aber auch, dass es einen Aufschrei gibt, nicht nur in Amerika, sondern hoffentlich auch in Deutschland, was ja passiert, aber noch viel, viel besser passieren könnte, in Sachen Rassismus, Unterdrückung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Frage, wie wir mit Essen umgehen. Also es ploppt ja schon auf, dass viele in meinem Umfeld oder auch Jüngere sagen, so viel Fleisch will ich eigentlich gar nicht mehr essen. Wenn das alles wahr ist, wie die Tiere da in großen Fleischfabriken verarbeitet werden, dann lieber weniger und wenn, dann irgendwie nachhaltiger. Ja? Carsharing. Es gibt so viele tolle Beispiele, wo ich merke, ja, es funktioniert. Da machen sich Menschen Gedanken, setzen das um, teilen das mit der Welt. Es wird auch geteilt und es passiert ein Umdenken, definitiv.
Das hast du jetzt schon meine letzte Frage eigentlich vorweggenommen. Wie kann jeder von uns Zukunft so gestalten, dass unsere Gesellschaft wieder respektvoller und wertschätzender wird? Das sind ja die Punkte, die du jetzt genannt hast, aber auch im Umgang miteinander. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt diese Sendung, das Interview gehört habe oder dein Buch gelesen habe? Okay, ich mache das zu, gehe auf die Straße. Was kann ich tun, ganz konkret, um respektvoller zu sein?
Also vor allen Dingen erstmal, bevor ich auf die Straße gehe oder beim Gang auf die Straße bei mir selber anfange. Also ich bin immer der Meinung, dass Respekt bei einem selber anfängt. Also dass man sich selbst respektiert, so wie man ist oder vielleicht auch nicht ist, was man kann oder nicht kann oder hat oder nicht hat. Weil erst wenn man sich selber annimmt, selbst wertschätzt und respektiert, kann man auch andere respektieren. Das ist so meine Theorie. Ich finde, Respekt heißt, wenn man das lernen und umsetzen will, andere Meinungen zuzulassen und auch wahrzunehmen und stehen lassen zu können, wenn sie jetzt nicht gerade menschenverachtend sind oder total außerhalb des Gesetzes, ja. Denn die eigene Sichtweise ist weder die einzig wahre noch die einzig existierende, oder muss es sein, also das zuzulassen, ja. Ich finde, Respekt ist vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von Ignoranz. Wenn ich respektvoll leben will, dann darf es mir einfach nicht egal sein, was rechts und links neben mir passiert und wie andere Menschen leben. Dankbarkeit, auch ein Punkt, wo ich merke, der hat ganz, ganz viel mit Respekt zu tun. Also öfter bewusst dankbar zu sein, das ist ja eigentlich ein eigenes Thema für sich, vielleicht sogar mal für
das nächste Buch wahrscheinlich, ne?
Ja, dadurch kommt was Neues in das Leben hinein. Das kennen auch sicherlich viele Hörerinnen und Hörer. Man muss nicht immer für alles und jeden dankbar sein, aber viel, viel öfter und bewusster als das, als wir es meistens tun. Das öffnet auch den Horizont für Respekt. Und achtsam sein, den Menschen Vertrauen schenken, zuhören, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Oder wir alle, wenn wir das öfter wieder täten, wäre unser Zusammenleben ein anderes. Und nie aufgeben. Also Respekt hat immer noch Luft nach oben. Morgen ist ein neuer Tag, kann man wieder was besser machen vielleicht. Wird man neu herausgefordert. Das ist ein Lebensthema, also ein Dauerlauf. Und gemeinsam kriegen wir den gelöst, wenn wir es ernst nehmen.
Super, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Tim, ich danke dir vielmals. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Und tolle Fragen. Vielen Dank.
Gerne, und ich bin gespannt, wann dein Buch zum Thema Dankbarkeit auf den Markt kommt.
Oh Mann, jetzt habe ich was im Kopf.
Das verraten, na gut, okay. Tim Niedernolte war mein Gast heute bei ERF Plus. Das Gespräch, Infos zu ihm und seinem neuen Buch finden Sie auf unserer Internetseite. Was ich heute gelernt habe, man kann sich stundenlang darüber beschweren, dass Menschen in Deutschland nicht mehr respektvoll miteinander umgehen, sicher, aber man kann auch einfach mal vor der eigenen Haustüre kehren, im wahrsten Sinn des Wortes, und sich selbst fragen, wie steht es denn bei mir selbst mit dem Respekt anderen Menschen gegenüber? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich weiß, dass da bei mir noch Luft nach oben ist. In diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.
Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.